D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt on the Mikrofon und ich begrüße euch zu Eine Stunde Film mit einem fantastischen Gast. Josef Harder, heute Abend bei uns in der Sendung. Den habe ich während der Berlinale schon getroffen zu seinem Debütfilm als Regisseur. Josef Harder seit vielen Jahren ein wahnsinnig erfolgreicher Comedian-Kabarettist in Österreich, aber auch in Deutschland und schon einige Male auf der Kinoleinwand zu sehen gewesen, teilweise auch mit selbstgeschriebenen Drehbüchern, aber noch nie unter eigener Regie. Donnerstag startet der Film, heißt Wilde Maus, da haben wir uns natürlich ausführlichst drüber unterhalten. Dann müssen wir ihn uns angucken, den neuen haushohen Affen im Kino. Zum 9. Mal ist King Kong verfilmt worden. Jetzt am Donnerstag startet er in den Kinos. Ob der was kann, wenn ja, was, wenn nein, was nicht. Auch das werden wir heute Abend in dieser Sendung klären. Dann ist nochmal Oscar-Woche diese Woche, weil nicht irgendein Oscar-Gewinner, sondern der Oscar-Gewinner am Donnerstag in den Kinos startet. Moonlight, der dann nachträglich nach wenigen Minuten Verwirrung zum besten Film auserkoren wurde. Ihr werdet euch mit Schrecken noch an diese Oscar-Verleihung erinnern. Anna Wollner hat den Regisseur Barry Jenkins getroffen. Wir haben uns beide den Film angeschaut. Also auch dazu heute Abend das Wichtigste, was man wissen muss in dieser Sendung. Eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei. Schön, dass ihr da seid.
Vorzeitlichen Spezies gehörte diese Welt lange vor den Menschen. Und wenn wir weiterhin den Kopf in den Sand stecken, holen die sie sich zurück. Meine Behörde heißt Monarch. Wir sind spezialisiert auf die Jagd nach mächtigen, nicht identifizierten terrestrischen Organismen.
Sie wussten, dass das Ding hier draußen ist?
Es tut mir leid um Ihre Männerkörner. Glauben Sie mir. Bringen Sie uns zurück. Mit Beweisen. Dann schicken wir die Kavallerie.
Vorzeitliche Spezies, nicht identifizierte terrestrische Organismen, Kavallerie. Entweder es ist schon wieder heimlich ein neuer Jurassic World Film rausgekommen, das hätten wir aber wohl doch irgendwie mitgekriegt, oder es ist, ja, ist es ein ganz anderes, gigantisches Tier, das dieser Truppe von Forschern da unter die Helikopter gekommen ist. Ein Tier, das man ja sehr wohl kennt, nicht allerdings in der Größe eines Hochhauses, gegen das wir plötzlich aussehen wie Playmobil-Mannequins.
Ist das ein Affe?
Ja, ist es. Und der lebt auf Skull Island, heißt Kong und ist King auf seiner Insel. Was da am Donnerstag in die Kinos kommt, ist nichts anderes als die 9. Kinoverfilmung der Geschichte des berühmtesten Giganto-Gorillas der Welt. Spielt dieses Mal in den 70ern und John Goodman, den Forscher der eben schon gehörten Geheimorganisation Monarch, der kriegt Gelder vom Senat für eine schlagkräftige Truppe, die auf dieser versteckt im Südpazifik gelegenen Insel Skull Island nach Beweisen für ein gigantisches Affenwesen suchen soll und sie, wie auch gerade gehört, direkt nach Ankunft findet. Man schmeißt aus besagten Hubschraubern nämlich Bomben auf Skull Island und das gefällt King, der hier Kong ist, andersrum, so gar nicht. Also pflückt er die Hubschrauber aus der Luft wie Kirschen vom Baum, alles extrem effektgewaltig natürlich und die zwei Handvoll Überlebenden müssen jetzt zusehen, wie sie sich irgendwie gerettet kriegen. John Goodman als fieser Forscher, Brie Larson als die klassische schöne blonde Frau in einem King Kong Film, dieses Mal in Form einer Kriegsberichterstatterin aus Vietnam, wie gesagt 70er Jahre. Und dazu noch Tom Hiddleston als angeheuerter Ex-Soldat und Söldner, der klassische Held des Films. Apropos Ex-Soldat, natürlich hat die Truppe ein halbes Regiment ausgeliehener Vietnamkämpfer dabei, so rein sicherheitsmäßig, angeführt von einem griesgrämigen General, wer könnte den treffsicherer spielen als Samuel L. Jackson. So, und weil Kong, der auf dieser Insel King ist, ja bei Ankunft der bombenschmeißenden Amerikaner einige der Eindringlinge vom Himmel gepflückt hatte, ist er für General Miesepeter nichts als ein blutrünstiger Killer, der dringend platt gemacht werden muss.
Da! Sieh mal einer an. Es blutet.
Was?
Das waren wir. Wenn wir Chapman finden, haben wir genug Waffen auf dem zerstörten Transporthubschrauber, um das zu Ende zu führen.
Ja, und zu Ende führen heißt in diesem Fall, der Affe muss ausgerottet werden, egal wie groß er ist. Der Einzige, der rafft, dass eben dieser Riesenaffe eine extrem wichtige Aufgabe hat, nämlich die paar wenigen Ureinwohner der Insel vor etwas zu beschützen, das noch tausendmal gefährlicher ist als der Affe selbst, das ist der Held des Films, Tom Hiddleston. Denn dieser Affe da ist nicht das einzige Lebewesen, das auf dieser Insel größer ist, als wir es gemeinhin kennen. Die entscheidende Frage an genau dieser Stelle ist jetzt, was liefert uns dieser 9. King Kong Kinofilm Neues, was wir noch nicht kannten? Und die etwas ernüchternde Antwort darauf lautet, fast nichts. Leider. Es ist zum Thema King Kong wirklich alles erzählt. Nehmen wir einfach nur die beiden bekanntesten Verfilmungen, die von 1976 mit Jessica Lange als schöne blonde Frau und die Peter Jackson-Verfilmung von 2005 mit Naomi Watts als schöne blonde Frau. In beiden Filmen war es, ganz nach dem Original, noch so, dass Kong auf der Insel gefangen genommen und mit nach New York geschleppt wurde, wo er als Attraktion auftreten sollte und dann ausgebrochen ist, um den Big Apple unsicher zu machen. Kennen wir alle. Da ist vielleicht der einzige kleine Unterschied, denn in Kong Skull Island jetzt wird bis zum Ende des Films auf der Insel geblieben, spielt alles da. Ansonsten, klar, sieht das optisch teilweise krass aus, vor allem wenn der hochhausgroße Affe gegen die gigantischen Echsenwesen der Insel kämpft. Allerdings locken gigantische computeranimierte Affen und ebenso große animierte Echsen heute auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Einige Jurassic Park und King Kong Filme später. Und wir hatten es ja auch schon. Denkt an die Peter Jackson Verfilmung von 2005. King Kong kämpft auf der Insel gegen einen T-Rex. Und das sieht im direkten Vergleich ehrlich gesagt besser aus als heute, trotz 12 Jahren CGI-Unterschied, das ist schon fast ein bisschen bitter. Es gibt sogar eine Szene jetzt im Film, da kämpft Kong gegen einen Riesenkraken, da habe ich mich kurz gefragt, ob das vielleicht ein Azubi animiert hat. Es bleibt am Ende nur ein Fazit, wenn ihr King Kong bisher nicht aus dem Kino kennt und das gerne nochmal in ganz groß auf der Leinwand sehen wollt, wenn ihr parallel keine überraschende Story oder rausragende schauspielerische Leistungen sehen wollt, dann geht da ab Donnerstag rein. Habt ihr Peter Jacksons King Kong noch gut im Kopf, dann spart es euch. Ihr seht wirklich zu wenig Neues, was den Eintritt wert wäre.
Wenn ich Sie weiter beschäftige, dann müsste ich stattdessen drei junge Redakteure rausschmeißen. Familienväter, alleinerziehende Mütter.
Mir kommen so die Tränen, wirklich. Ich bin auch arm. Ich bin seit 25 Jahren Musikkritiker, ich habe keinen anderen Beruf.
Vielleicht passiert mir morgen dasselbe. Vielleicht kommt morgen für mich jemand, der jünger ist und billiger. Wir können einfach nichts dagegen tun.
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie entlassen werden. Sie sind ein feiges kleines Würstel, das alles macht, was die Geschäftsführung will. Sie werden nicht entlassen.
Danke für das Gespräch, bitteschön.
So kann man es bei seinem Kündigungsgespräch allerdings auch machen, wenn man merkt, hier ist eh nichts mehr zu retten, einfach mal den Chef ordentlich durchbeleidigen. So macht's im Film Wilde Maus der 50-jährige Georg, bisher seit vielen Jahren als angesehener Musikkritiker bei einer Wiener Tageszeitung beschäftigt und jetzt von heute auf morgen arbeitslos. Sein Chefredakteur Waller kündigt ihn höchst überraschend aufgrund von Sparmaßnahmen und Georg ist raus. Gespielt wird der vom österreichischen Star-Kabarettisten Josef Harder, der hier erstmals für einen Kinofilm nicht nur parallel das Drehbuch geschrieben hat, das kennen wir von ihm, sondern auch Regie geführt hat. Debütfilm also, der dann auch noch direkt letzten Monat im Wettbewerb der Berlinale gelaufen ist. Harder hier also als missmutiger Musikkritiker Georg ist den Job los und hat es auch sonst nicht leicht. Daheim hockt seine Lebensgefährtin Johanna, eine Therapeutin, die sich seit Jahren ein Kind von ihm wünscht, sehnlichst. Nur klappt das nicht. Was wohl auch ein bisschen daran liegt, dass er einen gemeinsamen Nachkömmling jetzt nicht ganz so unbedingt dolle wahnsinnig wichtig findet wie sie.
Ich hab nicht gesagt, nein. Ich hab nicht gesagt, dass ich nicht weiß, wie ich schaffen soll.
Weil du zu feig bist.
Wenn ich feig bin, warum komme ich extra heim, wenn du Eisprung hast und schlaf mit dir?
Ich glaube, du kommst gar nicht richtig.
Was mach ich?
Du unterdrückst den Samenerguss.
Bist du angerannt irgendwo?
Ja, dann sind deine Spermien halt so unbeweglich.
Du wirst überhaupt nicht mehr richtig feucht, da können sie die Spermien gar nicht richtig weiter bewegen.
Das ist Harder. Möglichst im Streit immer das letzte Wort haben und vor allem am Ende genau das noch aussprechen, was andere dann höchstens vielleicht noch denken würden. Dass er den Job los ist, sagt Georg seiner Frau das sicherheitshalber lieber erst recht nicht. Stattdessen informiert er sich im schönen Wien viel lieber über Möglichkeiten, wie man dem verhassten Ex-Chef eins auswischen kann, denn der ist ja schließlich an allem schuld.
Sie geben mir die Nummer von Ihrem Freund und ich rufe jemanden an, der ihn dann besucht. Ganz einfach. Wenn er nicht zuhört, wird irgendwas in der Wohnung kaputt gemacht. Was Kleines. Für einen Anfang. Wenn er dann noch immer nicht zuhört, wird irgendetwas Größeres kaputt gemacht. Und wenn er dann noch nicht zuhört, dann wird er kaputt gemacht.
Wie viel würden sowas kosten?
Das hängt davon ab, wie viel man kaputt macht.
Ich überlege mir das.
Der Chef soll was aufs Maul kriegen, die Lebensgefährtin dafür aber lieber nix in die Gebärmutter. Und dann ist da noch die Frage, wohin mit all der vielen Zeit, die der arbeitslose Musikkritiker nun hat. Logisch, man schließt sich auf dem Wiener Prater, einem liegengebliebenen Tunichtsgut aus der gemeinsamen längst vergangenen Schulzeit an und restauriert auf eigene Faust eine legendäre Achterbahn, die Wilde Maus. Damit hätten wir dann auch endlich den Titel des Films. Geworden ist das Ganze eine Groteske, die man genau dann witzig findet, wenn man Hader mag und seine Vorliebe teilt für die gescheiterten, die grummeligen und missmutigen Freigeister der Gesellschaft. Ich habe mir den sehr gerne angeguckt, auch ja, wenn er als Debütfilm leichte dramaturgische Schwächen hat und das Tempo im Erzählfluss häufiger wechselt, als es dem Film gut tut. Es ist halt ein Hader-Film, durch und durch, der irgendwie anfängt, irgendwie vor sich hin stolpert, der viel Kabarettistisches hat und am Ende ebenso irgendwie aufhört. Ich habe mich mit dem humoresken Mastermind hinter Wilde Maus getroffen, habe ich eingangs schon erwähnt, während der Berlinale war das und hatte wieder mal eine sehr schöne und sehr aufschlussreiche Zeit mit dem Hader Josef. Hallo Josef.
Hallo.
Kurz vielleicht die Geschichte zu umreißen, fangen wir damit an. Du spielst einen Musikkritiker einer Zeitung, der von seinem Chef relativ plötzlich gesagt kriegt, dass er nicht mehr gebraucht wird, weil er zu teuer ist. Das können auch jüngere Redakteure ohne Ahnung genauso gut erledigen. Deiner Frau, einer Therapeutin, erzählst du nichts davon. Stattdessen hast du den Plan, dich an dem Chef, der dich rausgeschmissen hat, zu rächen. Und nebenbei, so ein bisschen per Zufall, ein Fahrgeschäft auf dem Wiener Prater zu restaurieren mit jemandem, den du von früher kennst. Und das ist diese berühmte Wilde Maus, diese Achterbahn. Es ist dein Regiedebüt, das mit dem Hauptdarsteller sein und mit dem Drehbuch schreiben, das kennst du. Jetzt noch den Film gemacht zu haben und damit im Wettbewerb der Berlinale zu landen, wie ist das?
Also die Berlinale, das ist sehr unwirklich natürlich, weil mit sowas kann man ja in den kühnsten Träumen nicht rechnen. Aber ich bin gar nicht nervös, weil ich irgendwie mich wirklich darauf freue, dass mal das Publikum den Film sieht und ich bin dabei. Ich bin halt eigentlich Kabarettist und ich mache alles, was ich mache, immer nah am Publikum und ich freue mich einfach auf das Publikum. Und der Rest, der wird schon irgendwie gehen. Ich bin ein bisschen nervös, dass ich die Namen falsch ausspreche, wenn ich das Team raufhole. Aber die größere Aufgabe oder auch die größere Sensation für mich war es, diesen Film tatsächlich gemacht zu haben als Regisseur. Ich habe immer davon geträumt, mal selber der Geschichtenerzähler zu sein, der wirklich auch am Ende im Schnitt entscheidet, in welchem Tempo, in welchem Rhythmus die Geschichte erzählt wird. Und jetzt mit dieser sehr eigenen Geschichte, wo ich zum ersten Mal allein auch der Autor bin, habe ich es scheinbar geschafft.
Als Kabarettist, was ja vielleicht so das längste Standbein ist, was du in deiner Karriere hast, bist du es natürlich gewöhnt, Geschichten zu erzählen, immer wieder auf der Bühne. Warum ist jetzt diese Geschichte der Debütfilm als Regisseur geworden?
Das eine Ding war, dass ich mir gedacht habe, ich träume 20 Jahre davon, einmal Filmregie zu machen und bin jetzt Mitte 50 und wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es wahrscheinlich nicht mehr. Also eigentlich hat mir das Altern geholfen.
Das sagt Wim Wenders auch seit 10 Jahren.
Aber der macht ja schon viel länger.
Ja, das stimmt.
Und das Zweite war, dass ich habe irgendwie einen Trick plötzlich gehabt, wie ich mir Schreibzeiten freischaufle und weniger Kabarett spiele. Und plötzlich war es mir möglich, wirklich eine Geschichte sehr konsequent zu schreiben, auch immer wieder zu überarbeiten. Und im Lauf dieses Arbeitens habe ich mir gedacht, jetzt bin ich so in der Materie drinnen und habe so viel schon klare Vorstellungen darüber, wie das ausschauen soll, dass ich nicht einen anderen Regisseur holen möchte, weil der einfach arm ist mit mir und ich mit ihm. Es ist auch eine Geschichte, die einfach eine filmische Geschichte ist. Und ich habe beim letzten Kabarettprogramm habe ich auch fast eine filmische Geschichte erzählt. Das heißt, es drängt momentan mich, glaube ich, zum Film einfach hin. Mhm. Ja. Das letzte Kabarettprogramm, Hader muss weg, hieß das. Und das war eigentlich wie ein Low-Budget-Film. Ja, sieben verschiedene Rollen. Ich habe alle gespielt, wie eine Art konzertanter Film. Und darin hat sich ja schon ausgedrückt, dass ich eigentlich gerne mal einen Film erzählen will. Ich habe ihn halt beim ersten Mal auf der Bühne erzählt und jetzt erzähle ich ihn als richtigen Film. Aber es hat schon den Grund, glaube ich, dass das Geschichtenerzählen wirklich im Schnitt passiert, warum so viele Schauspieler und Kabarettisten oder Comedians irgendwann beginnen, Filmregisseure zu werden, weil sie einfach die Geschichte, die sie auf der Bühne erzählen wollen, mit der gleichen Freiheit dann auch im Film gerne erzählen möchten und nicht nur die Schreiber und Hauptdarsteller sein.
Ich finde, man merkt das sogar sehr deutlich und ich meine das wirklich als Kompliment, dass man den Kabarettisten Josef Harder im Regisseur Josef Harder wiederentdeckt, weil du ja immer schon jemand warst, der ein wahnsinnig guter Beobachter war, ein Analyst von Alltagssituationen und diese Szenen finden wir auch im Film wieder. Mir ist im Gedächtnis geblieben, beispielsweise dieser wunderschöne Vegan-Talk, da fällt so dieser Dialog, ja, also ohne Fleisch könnte ich mir ja vorstellen, aber ohne Käse könnte ich halt gar nicht. Das ist doch eigentlich aus einem Kabarettprogramm, oder nicht?
Es ist jedenfalls eine Situation, die so passieren könnte. Also
die auch tausendfach so passiert. Ich kenne genau diesen Dialog, weil ich selbst Vegetarier, kein Veganer und selbst ich habe das schon zu jemandem gesagt. Ohne Fleisch kriege ich ganz gut hin, aber wirklich, also ohne Käse finde ich schwierig.
Und der Dialog endet ja so, dass die Figur sagt, ich habe eine Zeit lang koscheren Käse aus Israel gekauft, aber ich bin mir nicht sicher, ob man in der derzeitigen Situation Israel unterstützen soll. Das heißt, es geht um dieses Problem, das wir, glaube ich, alle auch haben, dass wir sehr gut wissen, was der korrekte Fisch ist, den wir essen und was der korrekte Käse ist, den wir essen. Aber wer im Irak oder in Syrien die Guten und die Bösen sind und wie wir auf diese Flut an beunruhigenden Nachrichten reagieren sollen, die wir jeden Tag aus den Medien erfahren, das wissen wir nicht. Da sind wir ratlos und weil wir ratlos sind, stumpfen wir ab und es interessiert uns immer weniger, was in der Welt vor sich geht, weil wir eh nichts tun können, weil wir das Gefühl einer Lähmung haben. Und das ist auch ein bisschen, wenn man jetzt das gesellschaftspolitische Moment des Films anschaut oder auch der Grund, warum ich wahrscheinlich hier sitzen darf und bei der Berlinale bin, das ist so ein bisschen dieser gesellschaftliche Hintergrund eines Mittelstands, der genauso verbürgerlicht ist wie unsere Eltern, aber wir kommen uns viel hipper vor dabei.
Du hast dich vielleicht auch, um es so konzentriert zu halten, für zumindest in meiner Empfindung eine fast kammerspielartige Form entschieden. Also es gibt zum einen, es gibt dich und deinen Chef, es gibt deine Frau und ihren Patienten und es gibt den fantastischen Georg Friedrich als ehemaligen, will nicht sagen Schulfreund, aber als Schulbekanntschaft, der also mit dir diese wilde Maus restaurieren will. Alle haben irgendwie miteinander zu tun, wissen das größtenteils aber nicht voneinander. Richtig vermutet, dass der Grund dahinter steckte, es dadurch möglichst konzentriert beieinander zu halten, auf diese fünf Personen verteilt?
Es ist mir wahrscheinlich gar nicht anders möglich. Ich habe das in der Zusammenarbeit mit anderen Autoren immer bemerkt, wenn die eine Fassung geschrieben hatten mit 20 Leuten und die Zeitstrecke des Films war 2 Monate und ich habe das überarbeitet, waren es immer um die Hälfte Leute weniger und das Ganze spielte sich in einer Woche ab. Das heißt, ich habe wahnsinnig gern die Konzentration der Zeit, weil ich das Gefühl habe, da überlegen die Figuren weniger, was sie tun, da haben sie weniger Zeit zu überlegen, ja. Und ich habe es auch sehr gerne, wenn wenig Leute sind. Einfach deswegen, weil da eine Form von Konzentration entsteht, wo man das Leben so ein bisschen untersuchen kann. Besser, also wenn man wenige Figuren hat, die der Zuschauer immer näher kennenlernen kann, dass man da unter Umständen tiefer graben kann, als mit vielen, vielen kleinen Rollen. Abgesehen davon, dass ich auch das Gefühl habe, es liegt mir mehr und es war für mich viel leichter zu inszenieren, so auf diese Art und Weise.
Und obwohl diese fünf Personen alle ganz andersartige Charakteristika aufweisen, haben sie aber eine Sache alle miteinander gemeinsam. Alle fünf wollen unbedingt selber geliebt werden, tun aber relativ wenig dafür.
Das ist ein Problem, das wir alle haben wahrscheinlich, ja. Dass wir in Beziehungen oft ins Ungleichgewicht kommen, weil das Geben und Nehmen eine Schieflage erhält oder eben weil die Kommunikation nicht funktioniert, so wie das eigentlich bei fast allen Beziehungen in diesem Film der Fall ist. Es ist ein Stück weit auch ein Film über das grandiose Versagen von menschlicher Kommunikation.
Was ja nun wir nicht zum ersten Mal von dir sehen. Zuletzt haben wir miteinander gesprochen über das ewige Leben. Also auch diese Figur des Simon Brenner ist ja im Endeffekt eine ähnliche Figur von der Anlage her. Was fasziniert dich so an den Misanthropen, den Unglücklichen, den Unvollkommenen? Was ist das?
Das erste ist mal, liegt so auf der Hand, nicht, dass das halt die interessanteren Figuren zum Spielen sind und auch um Geschichten zu erzählen. Aber warum ich so grundsätzlich Charaktere bevorzuge, die so eher wortkarg sind, die ein bisschen trotzig sind, die wo sich in ihnen viel abspielt und oft nicht alles nach außen dringt, das ist wahrscheinlich auch in meinem Naturell angelegt, dass mich solche Figuren mehr ansprechen, weil ich überlege gerade, wenn ich an meinen absoluten Lieblingsfilm denke, der mir als Jugendlicher schon quasi die Tür zum Kino aufgemacht hat. Das war damals die Zeit von New Hollywood und es war French Connection mit Gene Hackman in der Hauptrolle und das ist ein trotziger Polizist voller Wut und mit kleinen, dunklen, wütenden Knopfaugen und ich habe den noch so als Bild vor mir. Ich werde das nie vergessen und ich glaube, ich bin da sozialisiert worden mit sehr trotzigen Kinohelden, mit Schweigsamen, die in den 70er Jahren einfach zu sehen waren und das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich es übernommen habe.
Und die Liebe zur Lüge, die auch eine zentrale Rolle spielt in diesem Film, die hast du tatsächlich aus der Volksschule mitgebracht?
Die Liebe zur Lüge oder sagen wir mal zur Fantasie, ja, die habe ich als Kind auch gehabt. Ich habe oft von meinen Lehrern zu hören bekommen, dass ich nicht die Wahrheit sage. Wobei es teilweise stimmte, teilweise waren die einfach auch, die hatten eine andere Realität als ich.
Und die Wilde Maus, ist das für dich irgendwie eine Kindheitserinnerung oder irgendwas? Also warum die Wilde Maus? Das hätte jedes andere Fragegeschäft sein können.
Absolut. Ich bin durch den Prater gegangen und habe mir was ausgesucht. Ich habe mir gedacht, es war gar nicht so sehr wegen des Titels, den hatte ich noch gar nicht im Kopf. Ich habe mir gedacht, einfach eine Achterbahn im Kino, eine Achterbahnfahrt im Kino, das sieht einfach toll aus. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und für den Prater habe ich mich entschieden, weil ich wollte aufregende Atmosphären haben, zwischen denen ich hin und her schneiden konnte, weil ich, bevor ich die erste Zeile geschrieben habe, habe ich eines gewusst, ich möchte keinen komponierten Filmscore haben, der die traurigen Szenen mit Musik trauriger macht und die lustigen lustiger. Ich wollte, dass die Atmosphären, die verschiedenen, die Originalatmosphären, die Musik machen, mit Hilfe des Schnitts. Und an manchen Eckpunkten wollte ich dann eine Musik haben, wo es wirklich fetzt, wo es den Leuten im Kino den Scheitel zieht und habe mich dann für klassische Musik entschieden, aber nicht für die beruhigende, die man im Fahrstuhl hört, sondern für die beunruhigende klassische Musik.
Sehr schön. Josef Harder, Wilde Maus, ab 9. März im Kino. Fantastisch, freuen wir uns drauf. Danke, Josef Harder.
Vielen Dank.
There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Das werden wir alle so schnell nicht vergessen, auch wenn es jetzt knapp anderthalb Wochen her ist, denn sowas hatte es bei den Oscars nun wirklich noch nie gegeben. Erst La La Land, dann doch Moonlight, erst wurde der eine und Minuten später dann doch der andere Film als bester bei den Oscars ausgezeichnet. Dabei war der schlussendliche Sieg von Moonlight auch anderweitig historisch. Barry Jenkins' Drama ist der erste afroamerikanische Film überhaupt, der genau diesen Oscar bekommen hat, nämlich den für den besten Film. Hat er verdient, das Thema ist wichtig, die Schauspieler sind der Hammer und junge, schwule, schwarze, die in ihren Ghettos wegen ihrer sexuellen Orientierung immer noch tagtäglich gedisst und böse zusammengeschlagen werden, sind eben kein Märchenbuchthema, sondern auch in den USA des Jahres 2017 bittere und schlimme Realität. Probleme hatte ich im Film, ein paar zumindest, mit der gestalterischen Umsetzung. Diese drei Akte, die uns erst den ganz jungen Chiron, dann den Jugendlichen und im dritten Akt den jungen erwachsenen Chiron zeigen, die sind insgesamt dann doch etwas redundant, fand ich. Heißt, in allen drei Akten wird uns leider relativ wenig Neues erzählt. Es ist mehr oder weniger History Repeating, also again, again, again. Mag sein, dass Barry Jenkins es genau darum ging. Mir war es ein kleines bisschen Wiederholung zu viel, vor allem bei dem dann auch noch sehr, ich sag mal, einbläuenden, langsamen Tempo des Films. Dass man ihm diese, wie ich finde, Defizite am Ende dann doch gerne verzeiht, liegt vor allem an den fantastischen Schauspielern, allen voran Ashton Sanders als jugendlicher Chiron und Naomi Harris als dessen Mutter im gesamten Film. Anna Wollner hat den Macher des Films und frisch gebackenen Oscar-Gewinner getroffen und schwärmt im Gegensatz zu mir in ausschließlich höchsten Tönen von Moonlight.
Very clearly, even in my dreams, this could not be true. But to hell with dreams, I'm done with it, because this is true.
Zur Hölle mit dem Träumen, das hier ist wahr. Tja, lieber Tom, damit musst auch du dich abfinden, denn auch wenn Barry Jenkins es selbst noch nicht fassen kann, hat er jetzt zwei Oscars zu Hause stehen. Einen für das beste Drehbuch, gemeinsam mit Terrell McCraney, der auch schon das Theaterstück schrieb, auf dem der Film basiert, und einen für den besten Film. Und das vollkommen zu Recht, denn was der feine Herr Westerholt da eben redundant genannt hat, ist ganz große poetische Erzählkunst. Jedes Kapitel hat eine andere Stimmung, eine andere Farbgebung. Moonlight ist ein schmerzhaftes, ganz kraftvolles, melancholisches Coming-of-Age-Drama über einen Jungen auf der Suche nach seiner eigenen Identität. Der Oscar für Jenkins, keine Selbstverständlichkeit.
Wir sind jetzt an einem Punkt, von dem wir nie zu träumen gewagt hätten. Bei all den Preisen, Nominierungen und Auszeichnungen dürfen wir nie vergessen, dass Moonlight kein konventioneller Film ist. Die Struktur ist unkonventionell, der visuelle Stil ist unkonventionell, vor allem wenn man einen sozialrealistischen Film wie diesen erwartet. Uns war von vornherein klar, dass Moonlight kein leiser Film wird. Der Film als solches ja, aber der Einschlag beim Publikum, der wird laut sein. Das wussten wir, weil Moonlight einfach anders ist.
Moonlight ist wirklich anders. Ein Film, den wir so noch nie gesehen haben. In drei Kapiteln erzählt Jenkins ganz poetisch von einem schwulen, schwarzen Jungen, der in einem Vorort von Miami aufwächst. Ein Vorort geprägt von Jugendkriminalität, Gangrivalitäten und Drogendealern. Jenkins und Terrell McCraney sind beide selbst in einem solchen Vorort groß geworden, mit drogenabhängigen Müttern und mehr oder weniger auf sich allein gestellt, ohne sich damals gekannt zu haben. Noch heute staunen sie über die vielen Parallelen ihrer beider Leben und der ihrer Filmfigur.
We were wondering, so how, why are we here?
Wir fragen uns oft, warum sind wir hier und warum ist unsere Figur dort? In den ersten beiden Kapiteln des Films sind wir gleich. Aber im dritten Kapitel geht es darum, was hätte sein können. Für mich und auch für Terrell. Die Überinszenierung von Männlichkeit, die Möglichkeit, ein Verbrechen zu begehen, Zeit im Knast absitzen. Und doch sind wir hier. Die vielen Preise zeigen nur eine von vielen Möglichkeiten auf. Es hätte auch anders kommen können.
Hätte es, ist es aber nicht. So wie Moonlight ist, ist er nahezu perfekt, zärtlich und rau zugleich. Und er läutet in Hollywood gerade eine Zeitenwende ein. Der Schrei nach mehr Diversity, nach mehr Diversität, der schon im vergangenen Jahr laut wurde, erfüllt sich endlich. Jenkins ist stolz auf die Vielfalt und die Wahrnehmung des afroamerikanischen Kinos.
Vor 20, 25 Jahren hat Spike Lee die Last auf seinen Schultern getragen, fast ganz allein für das afroamerikanische Kino zu stehen. Heute gibt es zum Glück viele verschiedene Filmemacher, die in einer Diaspora arbeiten. Keiner von uns muss für alle anderen sprechen. Jeder bedient eine eigene Nische, repräsentiert sein eigenes Viertel, seine eigene Stadt und seine eigene Zeit. Zudem leben wir heute in einer anderen Zeit.
Der 37-Jährige will und wird weiter seine Stimme erheben in Hollywood, mit seinen Filmen und einem klaren Gegner.
Unsere Waffe gegen Trump wird die Kamera sein. Und unsere Waffe ist das erste Mal auch für Minderheiten erschwinglich. Das Kino war bisher eine Kunstform für Privilegierte. Filme machen war immer teuer. Aber das ist es nicht mehr. Deswegen kommt Mr. Trump genau zur richtigen Zeit. Wenn er uns ans Bein pinkelt, pinkeln wir, alle Geschichtenerzähler Amerikas, zurück.
Ab Donnerstag, also übermorgen, ist Moonlight bei uns im Kino. Nur für den Fall, dass ihr euch den besten Film der diesjährigen Oscars dann doch auch mal angucken wollt. So, meine Lieben, zum Abschluss der Sendung möchte ich euch gerne was vorsingen. Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen, hört bald wieder rein, denn etwas Kino, Serien und Fernsehen muss sein. Nächsten Dienstag wieder, denn für heute war's das mit einer Stunde Film, 60 Minuten rum wie nix. Jeden Dienstag geht uns das so, aber nächste Woche, an dem Tag, der nach Montag kommt, machen wir einfach weiter. 20 Uhr, wie jede Woche, eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Bis dahin habt ihr gefälligst eine möglichst gute Zeit. Ich wünsche euch was. Tom Westerholt ist raus. Bis nächsten Dienstag. Macht's tschüss und gut. Andersrum. Macht's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.